Hallo und herzlich willkommen zu Volume 74 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. In dieser Woche ist wieder Zeit für einen Black FM Querpass. Das bedeutet, wir besprechen aktuelle Themen zu den SK Sturm Damen, sowie der Zweier der Herren, formerly known as Jacomini 09, und natürlich der Einsermannschaft. Mit Stimmen aus den einzelnen Teams wollen wir euch so auf den aktuellen Stand bringen, auf bevorstehende Aufgaben blicken und das ein oder andere Thema rund um das jeweilige Team diskutieren. Auch in dieser Woche mache ich das nicht alleine, sondern darf zwei Kollegen begrüßen, frisch aus dem Urlaub und jetzt wieder im schönen Waltendorf, unser Formationsnerd und Experte für eh alles, Frank Wonisch. Hallo Frank.
Hallo, freut mich dabei zu sein, mein erster Querpass.
Und in Wien Meidling begrüße ich 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Pucher. Hallo Jürgen.
Hallo.
Mein Name ist Andreas Terler und wir lassen jetzt den Ball wieder rollen in diesem Querpass von Black FM. Ganz kurzer Fahrplan für die Sendung. Wir starten diesmal mit dem Damen und einem Follow-up zu unserer vergangenen Episode. Dann geht es weiter mit der Zweier, die noch auf einen Dreier wartet. Und zu guter Letzt widmen wir uns den Profis der Herren, reden über die Auslosung in der Europa League und haben uns mit Jakob Jantscher unterhalten, der uns aus seiner neuen Heimat Hongkong berichtet hat. Bevor es aber losgeht, ist es noch Zeit für unsere berühmt-berüchtigten Shoutouts. Jürgen, du magst heute.
Ja, wir haben mal einen Shoutout in eigener Sache zu Beginn. Wir haben da doch recht viel Schelte bekommen für unser Posting zur Verpflichtung des Herrn Dimitri Lavallée in der Innenverteidigung, weil wir uns ein bisschen darüber ausgelassen haben in der Verkündung dieser Verpflichtung, dass wir nicht genau verstehen, wozu und warum dieser Transfer getätigt wurde. Sind aber sehr gern bereit, uns das erklären zu lassen, möchten in diesem Zusammenhang auch anmerken, dass wir nicht ein Marketing-Welcome-Instrument of the Club sind, sondern dass wir schon noch schreiben und posten, was wir gerne möchten, auch wenn es vielleicht einmal ausnahmsweise nicht im Interesse des Clubs ist, damit das gesagt sei. Und ein zweites Shoutout noch zum Thema Stadion. Wir haben gestern wieder ein Update gepostet oder in dieser Woche ein Update gepostet zu den aktuellen Entwicklungen. Da gibt es jetzt das Thema ASKÖ, 5GAK und so weiter. Da werden wir schauen, wo das hinführt. Und es gibt demnächst einen Stadionausschuss, wie gemeinhin bekannt und letztens beim Gipfel beschlossen. Und seit jetzt, mehr oder weniger genau jetzt, steht auch fest, dass in diesem Ausschuss nicht nur die Standortsuche des Stadions für den GAK ein Thema ist, sondern dass auch das Sporttageszentrum in Liebenau, das für beide Clubs noch von Interesse ist, im Moment besprochen werden wird und dass darüber auch debattiert werden wird in diesem Zusammenhang. Beschlossen wird das Ganze am 21. September im nächsten Gemeinderat und sollte also dementsprechend bald losgehen, dass man dort das ganze Stadionthema wie ein Kaugummi weiterziehen wird.
Und du Jürgen, du kennst dich da ja aus. Wer ist denn zuständig oder wer ist denn Chef dieses Ausschusses?
Ja, der Vorsitzende wird der Michi Ehmann sein bei diesem Ausschuss.
Kann der wohl ausschießen?
Ah, das werden wir sehen. Okay. Er kann jedenfalls sehr gut den Ball flach halten, weil er muss immer alle Beteiligten beruhigen. Das ist, glaube ich, der Einzige, der nicht aufgeregt ist.
Also quasi macht die Ausbildung zum Mediator. Gut.
Genau. Gibt's kurz noch vor seiner Pension, weil er wird ja demnächst in die Pension ausscheiden sozusagen, aber das ist seine letzte große Aufgabe.
Ausschießen, okay.
Unbedingt anmerken müssen wir da natürlich auch noch alle aktuellen Infos rund ums Thema Stadion. Gibt es ja nicht nur zu hören bei uns, sondern auch zu lesen im Stadion-Update auf Facebook und Instagram. Also unbedingt reinlesen, liken, sharen und so weiter. Gibt es noch ein drittes Shoutout? Sonst hätte ich noch anzumerken, weil ja die Europa League ins Haus steht und da auch die Tickets verkauft worden sind. Mhm. Und kann man durchaus sagen, weiterhin durchaus, respektable, also kundenfreundliche und fanfreundliche Tickets beim SK Sturm mit rund 80 Euro für das günstigste Abo und 140 bzw. 138, glaube ich, das teuerste. Und wenn man das vergleicht mit einem Club aus Oberösterreich, der auch in der Europa League spielt, ist es doch erheblich billiger, weil dort muss man bis zu 425 Euro hinlegen für ein Dreier-Abo.
Und aber es ist interessant, wie schnell man Menschen an etwas gewöhnt, weil wenn ich mich nicht verlesen habe, haben die Landstraßler sogar gemeint, dass die 140 in der Kurve für das Dreierpaket eh ein sehr affordabler Preis wären.
Ja, das Pricing von Herrn Gruber wirkt schon. Das
ja, ich meine, unleistbar ist es eh nicht, aber sie sind damit schon die teuersten Europacup-Starter in Österreich, ne? Weil die Bullen aus Fuschl sind auch günstiger.
Die sind tatsächlich sehr günstig unterwegs, vergleichsweise.
Ja gut, sonst kommt gar keiner.
Vermutlich. Gut, soweit zu den Shoutouts. Dann beginnen wir mit den Damen, wie schon angekündigt vorhin. Unsere vergangene Sendung mit Damensportchef Michi Erlitz hat ja durchaus kontroversielle Diskussionen ausgelöst. Vor allem der Fall Anna Malle hat die Wogen hochgehen lassen und insbesondere auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Zur Erinnerung, die langjährige Spielerin Anna Malle hat Sturm in diesem Sommer im Streit verlassen. Sie beklagt ausstehende Zahlungen, die ihrer Meinung nach ihr zustehen würden und auch mangelnde Wertschätzung von Seiten der Vereinsführung. Jetzt war es so, dass ehemalige Spielerinnen sich nach unserer Sendung bei Social Media gemeldet haben oder kommentiert haben und auch den Verein sehr deutlich kritisiert haben. Weiter ins Detail wollten sie jetzt da uns gegenüber nicht gehen. Der Verein hat sie aber wiederum ungerecht behandelt gefühlt und deswegen haben wir jetzt noch einmal beim Verein nachgefragt. Ich habe deshalb für diesen Querpass mit dem technischen Direktor Mario Kahner gesprochen, der die Abteilung Frauenfußball beim SK Sturm ja von Beginn an wesentlich mitgeprägt hat. Und neben der Kritik am Club ist es in unserem Gespräch außerdem um die Kurm als potenzielle Dauerspielstätte für die Frauen gegangen, die um die Last-Minute-Neuverpflichtung Elena Kössler, die anstehenden Aufgaben im Europacup. Und ganz zu Beginn habe ich Kahner nach seinem Resümee zur jüngst passierten Niederlage im Ligaspiel in Altach gefragt.
Ja, wir haben begonnen mit einer Riesenchance nach 5 Sekunden, wo wir alleine durch die Christina Giesing auf die Torfrau rennen und das Tor leider nicht machen. Und auf der Gegenseite in der 5. Minute durch einen Eckball, weil wir einfach gewusst haben, dass es in diesem Spiel auf genau diese Kleinigkeiten ankommen wird, weil die beiden Mannschaften, wie die Historie aus den letzten Jahren schon sieht, auf Augenhöhe sind. Und durch diese Standardsituation sind wir leider in Rückstand geraten und in der 9. Minute durch einen schweren individuellen Fehler gleich 2:0 zurückgelegen und dann war es grundsätzlich genau das Spiel, wie es im Vorfeld da irgendwo alle Beteiligten sich einig waren, dass dann die Leistungsstärken genau ident sind, aber sie einfach mit diesem Plus von diesen 2 Toren eigentlich ins Spiel gehen und das dann meines Erachtens sehr, sehr clever und routiniert auch über die Zeit gebracht haben, leider.
Jetzt geht's Schlag auf Schlag weiter jetzt mit dem internationalen Geschäft Champions League in Enschede und dann schon in der Liga das nächste Heimspiel gegen die Austria. Jetzt hat es eben das letzte Mal diesen Doppelspieltag gegeben mit den Frauen in der Kurm und den Herren in Liebenau. Das wird sie ja theoretisch auch eben wieder am 16. September anbieten. Kannst du da schon sagen, ob es dazu kommen wird oder wie wahrscheinlich das ist, dass man wieder in der Kurm spielen kann?
Ja, dieser Probeglaub, nenne ich es jetzt einmal vom letzten Mal, der auf der einen Seite sehr sportlich, sowie auch von der Veranstaltung selbst, von den Feedbacks wahnsinnig gut angenommen worden ist, wollen wir, ja, nämlich der ganze Verein, auch im nächsten Heimspiel wieder umsetzen und da laufen die Gespräche mit den jeweiligen Stakeholdern, sprich mit dem Grazer Sportclub, ja, der ja die Kurm aktuell, wo die beheimatet sind, beziehungsweise auch mit dem ÖFB als Liga-Verantwortlicher, damit eben diese Rahmenbedingungen eingehalten werden können. Das wollen wir unbedingt wieder so, wie zuletzt durchführen. Und da ist es angedacht, gegen die Austria um 15.30 Uhr wieder in der Kurm zu spielen und im Anschluss eben unsere Herrenmannschaft dann 19.30 Uhr in Salzburg, gegen Salzburg antreten im Stadion. Und das würde sich wieder anbieten, dass die Fans zuerst in die alte über die Kurm kommen und anschließend ins Stadion pilgern und die Herren anfeuern.
Jetzt wird es ja wahnsinnig reizvoll und sicher wichtig für die Frauen, wenn man die Kurm als ständige Heimstätte etablieren könnte. Für wie wahrscheinlich haltest du das? Weil es wird ja auch ein Lizenzierungsverfahren geben ab der nächsten Saison. Was sind denn da die Themen, was jetzt die Kurm betrifft?
Also die Lizenzierungsunterlagen, die werden zusammen mit dem ÖFB und den Vereinen aktuell erstellt. Das ist genauso diese Aufgabengebiete, die für mich sehr interessant sind, damit wir hier einfach alle 10 Bundesligisten noch weit in diese Professionalisierungsschiene, vor allem was die Infrastruktur betrifft, bringen. Und die Kurm hat von der Spielfeldgröße, die aktuell, so wie es angedacht ist, bei diesen Lizenzierungsunterlagen ein Maß von 100 mal 64 in der Breite. Und da sind wir in der Kurm genau drinnen. Und dementsprechend ist diese große Hürde für uns machbar. Und jetzt muss es einfach so sein, dass diese vorbereitenden Maßnahmen in den nächsten Wochen und Monaten so getroffen werden. Und das ist unser großes Ziel, dass wir ab dem Frühjahr dann definitiv die Kurm als unsere Heimstätte wahrnehmen können. An denen arbeiten wir intensiv. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch funktionieren wird. Sofern es eben von allen Beteiligten, ja, ÖFB, aber auch, wie gesagt, der GSC, dass sie dem zustimmen. Und wir sind da sehr, sehr klar und bereit, auch in diese vor allem infrastrukturellen Gegebenheiten auch mit zu investieren.
Abseits des Platzes hat es ja auch eine spannende Neuverpflichtung gegeben jetzt am Ende des Monats mit Elena Kössler, die 3 Jahre in Brasilien gespielt hat. Wie ist es zu dem Transfer eigentlich gekommen und was kann man von ihr erwarten?
Die Elena war grundsätzlich diese oder deckt jetzt diese Spielerin ab, die der Trainer in den letzten Wochen gefordert hat. Sie ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar und vor allem auf der 8 sehen wir sie. Wie kommt es zu diesem Transfer? Wir versuchen natürlich immer diese Spielerinnen, die österreichische Nationalitäten oder österreichische Nationalität haben, die im Ausland spielen, genauestens zu finden und dann auch dementsprechend zu scouten und vor allem in diesen Gesprächen zu verwickeln, was wollen die Spielerinnen und inwiefern sie wieder Ambitionen haben, ihre Erfahrungen, die sie das im Ausland gemacht haben, auch wieder in Österreich weiterzugeben. Und die Elena wollte unbedingt wieder zurück nach Österreich und für sie ist grundsätzlich eine Mannschaft in Frage gekommen, das hat sie von vorne weg vermittelt und das ist der SK Sturm Graz, weil sie einfach diesen Werdegang extrem verfolgt hat und da sind wir natürlich happy, dass sie sich für uns entschieden hat.
Und ist die Transferzeit jetzt damit wie bei den Herren quasi abgeschlossen und beendet, also geht nichts mehr oder kann schon noch was passieren?
In analog zu den Herren mit 31. August und Mitternacht hat das Transferfenster geschlossen.
Alles klar. Kommen wir jetzt zu unserer letzten Episode, die ja doch die eine oder andere Reaktion auch ausgelöst hat. Jetzt bist du schon wesentlich länger dabei als der Michi Erlitz. Deswegen wollen wir auch mit dir nochmal drüber reden. Was sagst du zu den Äußerungen, Vorwürfen, Reaktionen, die darin vorgekommen sind? Warst du darüber verwundert? Was war dein Eindruck?
Ich denke, du spielst auf das Thema an, wo die Anomale von euch ja irgendwo dann oder über euch Aussagen getätigt hat. Da muss ich einfach als Verein ganz klar Stellung dazu beziehen, wenn man denkt, wir leben in Österreich, wir haben Gesetze und Richtlinien, die uns vorgeschrieben werden als Gesetzgeber, ist es jetzt so, seit 1. Jänner 2023 ist das Gesetz der pauschalen Reiseaufwandsentschädigung erneuert worden und dementsprechend sind ja auch diese Vereinbarungen, ich nenne es gar nicht mehr Verträge, aber Vereinbarungen abgeschlossen und an denen müssen wir uns einfach auch halten. Ja? Und wo ich schon auch klar kommunizieren möchte, dass ich schon Verständnis habe für die Spielerin, die wahrscheinlich irgendwo durch diese Verletzung ihre Karriere jetzt beenden musste, dass da einfach eine riesengroße Enttäuschung da ist. Vollverständlich. Aber es hat sich schon über Wochen irgendwo versucht, von unserer Seite sich sehr bemühthaft ihr Bereiche anzubieten, weil die anderen einfach durch ihre lange Zeit für Sturm Graz ja ein wesentlicher Faktor für die Mitentwicklung im Frauenfußball ist, dass wir sie weiterhin halten und über den Sport hinaus uns Gedanken gemacht haben und haben irgendwie so drei Bereiche mit ihr besprochen. Das war auf der einen Seite Trainertätigkeiten, die sie übernehmen kann, auch in unserer neuen U16-Mannschaft. Aber da sieht sie sich eben nicht. Wir haben ja dazu mal eben diese Strukturen neu aufgestellt und da war diese Thematik mit der Administration und dem Teammanagement, wo einfach Organisationsaufgaben im Bereich des Teams und im Staff zu machen sind, Spieltagsaufgaben hinzukommen, aber natürlich auch irgendwo diese Ausstattung, ja, die ja bei uns ein wesentlicher Faktor ist, und da ist das oder dieser Bereich des Kit-Management schon gefallen. Mhm. Und im Bereich des Kit-Management, glaube ich, braucht man nicht definieren, was oder darüber reden, was Aufgaben eines Kit-Managers sind. Und dieser dritte Bereich, aber der eigentlich dann relativ schwierig auch von der Vereinsstruktur zu bewältigen wäre, haben wir einfach herausgefiltert, das war so Sponsoring-Marketing Geschichten, die aber ja dann nicht zielführend gewesen sein. Aber das war so diese doch über einen längeren Zeitraum mit ihr, vor allem neben, dass sie sich wieder mit dieser kompletten Unterstützung von uns wieder fit machen kann, bis sie spielfähig ist, schon als Weitblick, als Ausblick, wie können wir eine Spielerin, die so lange bei uns im Verein war, darüber hinaus binden. Und da haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, aber es war schlussendlich dann schon so, dass sie innerhalb von 3 Tagen eine Entscheidung treffen musste, ob sie eben irgendwo dann in Graz bleibt oder ob sie nach Kärnten geht und eine Stelle, was ja auch verständlich ist, als Lehrerin annimmt. Und hat sich eben dahingehend für diesen Lehrerposten dann entschieden. Und ja, das ist irgendwo, glaube ich, von unserer Seite jetzt schon auch, danke vielmals, dass wir uns eben auch dazu äußern dürfen, relativ auch klar dargestellt und transparent dargestellt.
Ich glaube, der Knackpunkt, der vielleicht die Äußerungen von der Anna Mahle ausgelöst haben, waren ja bezüglich der Vereinbarungen mit ihr bzw. mit anderen Spielern, weil uns gegenüber hat sie gemeint, dass es vertragliche Vereinbarungen mit anderen Spielerinnen gegeben hat, im Gegensatz zu ihr bezüglich ihrer Bezahlungen. Ist das der Fall? Oder war das der Fall?
Also es ist klar so, und es ist wirklich klar so, dass es Vereinbarungen gibt, die auch individuelle Unterschiede betreffen. Und kann halt nicht hergehen und mich mit der Spielerin X und mit der Spielerin Y vergleichen und dann auf meinen Zettel schauen, wo halt kleine Details, und das ist nämlich ausschlaggebend dafür, halt bei mir dann nicht drinnen stehen. Oder vielleicht, wo es ausgenommen ist. Und wenn ich halt dann den ersten Absatz hernehme und wo halt klar definiert ist, ich habe kein Dienstverhältnis mit Sturm Graz, darum auch keine Anspruch auf eine Entgeltfortzahlung bei Krankheit, Verletzungen oder Ähnlichem. Ich glaube, das sagt schon viel aus.
Ein Thema, das zumindest dann im Nachhinein auch ein bisschen für Verwunderung gesagt hat, waren ja auch die Anzahl ihrer Verletzungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Missverständnis war, aber der Michi Eilitz hat davon geredet, dass sie ja 3-mal verletzt war. Jetzt war die Rückmeldung von ihr, sie kann sich jetzt nur an 2 erinnern. Ist es ein Missverständnis oder gibt es da einen anderen Eindruck davon, wann sie verletzt war oder wann nicht?
Verletzungen 2-mal Kreuzbandriss, Bänderriss. Das kann man darüber streiten, ist ein Bänderriss auch eine schwere Verletzung in meinen Augen. Wenn ich ein paar Wochen ausfalle, ja, ist eine schwierigere Verletzung. Aber wie gesagt, da glaube ich, sind einfach subjektive Empfindungen, Enttäuschungen auch irgendwo dann verständlich. Aber ich glaube trotzdem, dass man aus dieser Sache etwas sehr Positives herausziehen kann. Und nochmal, Entwicklung, glaube ich, allgemein im Frauenfußball und Professionalisierung besteht auch darin, dass man, wenn man irgendwo merkt, es hakt, ja, dass man dann darauf reagieren kann. Und es ist schon so, dass vor einiger Zeit viele Vereine in der österreichischen Frauenbundesliga auf die Gewerkschaft, auf die VDF zugegangen sind und auf Unterstützung im Bereich dessen, dass wir einfach keinen Kollektivvertrag haben, ja, dass wir keine Richtlinien haben, es gibt ja 2 unterschiedliche Arten von Spielerinnen, einmal die Amateurbasis und einmal die Nicht-Amateurbasis, ja, mit den Herren ganz klar geregelt. Wie schaut es aus, kadertechnisch, wie viele Spieler brauche ich, Es gibt einen Mindestlohn, es gibt klare Vorschriften, wo einfach die Gewerkschaft alle 10 Bundesligisten mit diesen Verträgen unterstützt. Die haben wir nicht. Ich glaube, das ist genau dieser Punkt, wo ich dann weitergehe und sage, das muss ein nächster Schritt sein, um den nächsten Step einzuleiten. Und da ist auch der ÖFB gefragt, dass ich Rahmenbedingungen schaffe, wo ganz klar Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin, ja, laut dem Gesetz in der österreichischen Frauenbundesliga eine Richtlinie hat. Und das fehlt aktuell.
Das ist definitiv ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, einer der Punkte, die im Nachhinein dann angesprochen worden sind, ist ja auf der einen Seite, und das sagt ja auch der Sagan Duran in aktuellen Interviews, muss er oder fordert er natürlich von seinen Spielerinnen Professionalität und Einsatz und Einstellung ein. Auf der anderen Seite vermissen die Spielerinnen halt dann die entsprechende Wertschätzung. Und dann kommt es natürlich unter anderem auch zu solchen Situationen, oder?
Genau. Das sagt trotzdem, dass es in der letzten Ligasitzung wieder sehr positives Feedback gegeben hat, dass die UEFA, und das haben wir wie immer bekrittelt, wir haben halt außer Sponsorerlöse, Fördererlöse, ja, und auch in kleinen anderen Bereichen, sei es TV-Einnahmen, aber die halt wirklich im sehr geringen Teil sich beschränken. Diesen großen Bereich der Ablöse-Ausbildungsentschädigungen, der fehlt. Und da ist signalisiert worden, dass die UEFA in mindestens 2 Jahren auch für die Frauen Ablöse und Auszahl, also Ausbildungsentschädigungen, dann vorschreiben wird. Und das ist genau der Punkt, und wenn ich jetzt in meine 10 oder 12 Jahre hinschaue, wie viele Spielerinnen von uns in der Ausland gewechselt sind zum Nulltarif, mhm. Macht das schon, weil es dann in irgendeiner Art und Weise abgespeckt, nur abgespeckt, ja, zusammenrechnen, wäre es über 1 Million Euro, das wir nicht bekommen. Und dann tue ich mir halt irgendwo schwer, dass ich ja nicht vorhandenes Geld, nämlich alle wollen so eine bessere Infrastruktur, auch wir. Es ist ja auch etwas, wo eine gewisse Wertschätzung dann da ist, zumindest in Graz. Ich kann das nicht, weil ich gerade in Alltag war, das vergleichen, wenn man einen tollen Campus, einen richtig coolen Campus, alles in einem Standort und wir haben halt in Graz einen Fleckerlteppich. Aber das sind einfach so Meilensteine, die wieder gehen müssen. Und da bedarf es einfach irgendwo von ganz oben auch die Unterstützung. Und wenn ich mir den Paragraphen durchlese, dass halt Ausbildungsentschädigungen bis 23 im Herrenfußball gezahlt werden müssen. Und dann ist der letzte Satz, diese zählen aber für den Frauenfußball nicht. Tut mir da schwer. Und das ist einfach so ein ganz klares Thema, das wir mittelfristig ja schon irgendwo uns erhoffen, dass wir, wenn wir so mit dieser Philosophie weiterarbeiten, was wir auch tun werden, weil für das haben wir auch diese Akademie im Frauenfußball gegründet, dass wir Spielerinnen entwickeln und dann auch irgendwo dann dafür etwas an Erlösen erzielen und das dann wieder refinanzieren kann.
Das bringt mich generell zum Stellenwert bzw. Thema Frauenfußball im Verein SK Sturm, was jetzt im Nachhinein von unserem Gespräch mit dem Michi Erlitz aufgekommen ist, ist ja überhaupt das Thema, wer eigentlich auch überhaupt ehrenamtlich tätig ist, auch in der Management-Ebene. Das ist ja, glaube ich, einer breiteren Öffentlichkeit noch gar nicht so bekannt, wie seid ihr da aufgestellt, beziehungsweise wer ist da überhaupt ehrenamtlich unterwegs?
Ist die Frage, wie du ehrenamtlich definierst, aber bei uns im
Management-Bereich
ist niemand angestellt. Also wir haben ebenso wie viele Spielerinnen, wir arbeiten auf Präbasis, wir arbeiten mit Leidenschaft und haben alle einen Job, einen täglichen Brotjob. Und das habe ich seit über 12 Jahren.
Aber auch daran sieht man ja, dass da noch ja, Potenzial gibt, gleich wie am Spielerinnenbereich, oder?
Ich denke mir trotzdem, man kann in allen Bereichen alles irgendwo mit der negativen Brille sehen, aber ich kann es mit der positiven Brille sehen. Und Ehrenamt ist, glaube ich, das, was grundsätzlich die Gesellschaft braucht, damit sich was entwickeln kann. Und für mich ist das selbstverständlich. Also,
Wenn wir jetzt abschließend noch zur Unterstützung vom Verein für die Frauen uns das anschauen, erwartet man sich da in Zukunft mehr? Wir haben vorher schon gesprochen über die Kurm und über die Heimspielatmosphäre, die dort herrscht, die man dort herstellen kann und möchte. Hoffst du oder glaubst du, dass das da in Zukunft auch dann vielleicht noch mehr Commitment vom Verein geben wird als bisher?
Ich sehe das Commitment seit über einem Jahrzehnt bei uns. Wir sind, Sturm Graz ist der Verein, der da wirklich Pionierarbeit geleistet hat. Ich sehe das Commitment vom ersten Tag weg äußerst positiv. Wo uns als Gesamtverein auch irgendwo die Hände gebunden sind, wenn wir was entwickeln wollen, dass wir auf die öffentlichen Gelder angewiesen sind, ist, glaube ich, allen klar. Und das ist das große, wirklich das große Thema bei uns, wenn ich einfach nach St. Pölten schaue, wenn ich nach Altach schaue, wenn ich nach Wien schaue, dass es extrem, extrem weh tut, wenn du Spielerinnen verpflichten willst, wenn du Spielerinnen entwickeln willst, dass wir in dem Bereich der Infrastruktur einfach riesen Nachteile haben. Und das ist, glaube ich, das, wo ich eine Bitte aussprechen würden alle, die dafür verantwortlich sind, dass man da einfach im Bereich der Infrastruktur möglichst rasch einfach nachjustiert.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Mario, vielen Dank für deine Einschätzungen und auf jeden Fall alles Gute für die kommenden Aufgaben in der Champions League. Soweit also Mario Kahner, der technische Direktor für den Bereich Frauenfußball beim SK Sturm. Was nehmen wir mit aus dem Gespräch? Wer mag anfangen? Was bleibt für euch über jetzt konkret zum Fall Anna Malle?
Jo, also wenn wir jetzt mit dem Fall Anna Malle beginnen, ist es halt so, er sagt nicht viel was anderes, als der Michi Erlitz schon in seiner Argumentation versucht hat zu sagen. Sie werden sich wohl entlang der aktuell geltenden formellen Dinge richtig verhalten haben. Ob das insgesamt richtig ist, sei halt dahingestellt, ist mein Resümee wie damals. Und dass es im Prinzip das Übel an der Wurzel anzupacken gelte. Und dass es im Endeffekt offenbar nicht reicht, wenn man sich an aktuell geltende Bestimmungen hält.
Frank, was ist der Eindruck?
Ja, also wie der Jürgen schon sagt, das, was rechtlich richtig ist, ist das eine. Das, was vielleicht gut oder besser wäre oder im Sinn einer für alle Seiten jovialen Lösung nötig gewesen wäre, ist augenscheinlich nicht passiert. Und da wundere ich mich ein bisschen, weil für verdienstvolle Spieler der Herren-Kampfmannschaft versucht man schon, wenn die vom Verein weggehen, mittlerweile einiges zu tun in Richtung Verabschiedungen oder sonst was zu machen. Und jetzt hat man eine verdienstvolle Spielerin, das hat der Michi Erlitz ja bestätigt, vom Sturm Graz Frauenfußball, die jetzt ihre Karriere beendet. Und da bleibt so schmutzige Wäsche über, um beim Thema Wäsche waschen zu bleiben. Aha, ja. Und das finde ich halt schade, weil im Interesse beider Seiten wäre es gewesen, genau das zu vermeiden. Weil was jetzt an beiden Seiten hängen bleibt, ist von der einen Seite, Anna Malle ist irgendwie undankbar. Ne? Und auf der anderen Seite bleibt über, also bei den Sturm Graz Damen willst du eigentlich nicht spielen, weil das ist nicht super. Und das ist halt schade, dass das jetzt übrig bleibt, irgendwie in diesem Fall. Und das hätten beide Seiten wahrscheinlich verhindern können. Und das vitalere Interesse daran, dass das verhindert wird, sollte in so einem Fall der Verein haben, ist meine Meinung. Also muss man vielleicht, in meiner Branche redet man dann von einem Offboarding, muss man sich ein bisschen besser überlegen, wie das läuft, wenn Spielerinnen den Verein verlassen oder gar die Karriere beenden, dass man das ein bisschen friktionsfreier zusammenbringt. Das kann ja nicht so ganz schwer sein.
Und in weiterer Folge, wenn man mal von dem Einzelfall Malle oder beziehungsweise von den situativen Dingen beim Sturm weggeht, was der Mario Kahner ja auch anspricht, dass man gewisse Rahmenbedingungen schaffen müsste, vom Kollektivvertrag angefangen bis hin zu diesen viel diskutierten, auch mit Michi Erlitz viel diskutierten Ausbildungsentschädigungen und so weiter. Da gibt es schon viele Dinge, die im Damenfußball erst realisiert werden müssen, damit man gewisse Mindeststandards einhalten kann, die mit der Professionalität, die der Fußball an sich mittlerweile bietet, Schritt halten können. Da gebe ich dem Marokkaner schon recht bei dem, was er sagt. Da gibt es schon einige große Baustellen, die nicht gelöst sind.
Definitiv. Also allein das Thema Infrastruktur, das hat er eh sehr deutlich gemacht am Ende. Ist natürlich ein Riesenthema und er hat ja dann auch noch geredet, weil er gerade unter dem Eindruck von dem Alltagsspiel war, was Alltag dort hingestellt hat, allein mit dem Campus, war er schwer begeistert davon und ja, dementsprechend ja klar oder noch klarer sieht er die Notwendigkeit in Graz da ganz, ganz dringend was zu tun.
Ja, da steht da gibt es ja keinen Zweifel, ne? Also dass wir da hinterher hinken, wissen wir schon lange, dass da was getan gehört, wissen wir auch. Und wer die Sendung mit Michi Erlitz aufmerksam verfolgt hat, weiß ja, dass der Verein da eben mit allem Dampf dahinter ist. Aber auch hier ist man halt nicht allein an Bord, sondern hat viele andere Player mit an Bord und die heißt es halt auch irgendwie beschleunigen und auf Linie zu kriegen. Und das ist halt alles nicht ganz so einfach, wenn in einem Bundesland halt für Fußball gerade nicht so die Agenda gerade richtig steht, wie man es halt in der Steiermark gerade das Gefühl hat.
Apropos Infrastruktur und Spielstätte, eine wichtige Info war ja doch, dass man plant, längerfristig in der Kurben ja zu spielen, also spätestens ab dem Frühjahr hat er ja gemeint, will man da die Kurben als feste Heimspielstätte haben. Wie seht ihr das? Frank, vielleicht mit dir beginnend, wie wichtig wäre es auch für die Frauen gerade in der Kurben eine längerfristige Heimat zu finden?
Naja, ganz wichtig, weil die Ausreden, ein Damenspiel nicht zu besuchen, würden extrem minimiert werden. Du hast eigentlich keine mehr, weil du darfst in die Heimstätte deines Vereins gehen, um dem Frauenfußball dort zuzuschauen, nebenbei einem sehr ansehnlichen Frauenfußball. Und da meine ich jetzt die Qualität des Spiels. Und ich glaube, es wäre für den Verein recht wichtig, wenn da regelmäßig eine schwarz-weiße Mannschaft die Sturm auf der Brust trägt, drinnen rennt, weil, man weiß ja nicht, vielleicht kriegt man auch noch was anderes zusammen. Also die Kurm wieder mit Sturm zu bespielen, hielte ich für sehr, sehr wichtig. Und wunderschön, wenn das jetzt für die Damen funktioniert und wenn es im Frühjahr regelmäßig funktionieren sollte, umso besser.
Und beim nächsten Heimspiel soll es ja auch schon wieder soweit sein, wo man dann eben gegen die Austria daheim spielt und dann im Anschluss die Herren gegen Salzburg spielen. Gibt es noch von eurer Seite Diskussionspunkte oder Themen um die Damen?
Dann abgesehen von der Erneuerung des allgemeinen Umverteilungsgedanken, der notwendig wäre, vom Herrn in den Frauenfußball umzuverteilen, um strukturell was zu schaffen, habe ich nichts mehr zu sagen.
Ja, wir werden sehen, wie schnell oder ob das irgendwann passieren wird. Machen wir weiter mit Jakomine 09. Die haben ein Lieblingsresultat und das ist leider nur unentschieden. Wieder einmal. Diesmal 1:1 gegen die Admira in der Südstadt. Das Team von Thomas Hösele hält damit bereits bei 4 Punkteteilungen nach 6 Spielen. Und zweimal hat man eben als Verlierer vom Platz gehen müssen. Das Zwischenfazit kann man irgendwie sagen, man hat immer wieder gute Momente im Spiel, aber trotzdem ist man halt eben 15. in einer 16er Liga. Und jetzt ist die Frage natürlich, ist das irgendwie das Resultat auch des zur Verfügung stehenden Kaders oder müsste man sich da oder dürfte man sich da bei Leuten wie Krikic, Kamara oder auch Verstärkungen wie Demarco, Johnston, Serrano etc. ein bisschen mehr erwarten, Frank?
Ja, mehr erwarten. Man muss schon sehen, ja, die Spieler gibt es und die sind gut und wenn sie von oben Verstärkung kriegen, ist das schön. Aber es ist natürlich schon sehr viel durchgetauscht worden. Also es ist schon sehr viel junges Spielerpotenzial, sage ich jetzt einmal, um nicht Material zu sagen, nachgezogen worden. Und die haben vielleicht schon noch ein Tempoproblem und ein Härteproblem in dieser Liga. Das will ich jetzt nicht als alleingültige Erklärung gelten lassen, aber das darf man nie ganz vergessen, dass das Adaptieren an ein höheres Tempo bei manchen schnell geht und bei manchen einfach ein bisschen länger dauert. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man ja, wenn man sich die Spiele anschaut, das Gefühl hat, dass das mit dem Ball eh nicht so schlecht ist oder zumindest, ich glaube, gut genug für die Liga ist. Wo es aus meiner Sicht ein bisschen fehlt, das haben wir auch besprochen, ist ja die andere Richtung. Und das beginnt natürlich ganz vorne, weil ich finde, dass das Verhalten gegen den Ball ganz vorne schon nicht optimal ist. Und das zieht sich halt dann durch. Da braucht es halt dann durchaus noch eine gewisse Menge an Abstimmung, damit da die ganzen Pressing-Trigger und so sitzen. Aber man muss schon sagen, da wo die vielen Batschen passieren, das ist halt schon die letzte Reihe. Und da müsste man wohl versuchen, schnell Stabilität reinzukriegen, sonst könnte man, glaube ich, noch ein bisschen warten müssen auf den ersten Dreier.
Belegen ja auch die Zahlen, also 9 erzielte Tore sind ja durchaus respektabel im Vergleich zu den anderen Teams, aber 13 Gegentore, damit hat man eindeutig am meisten. Es sind auch sehr viele individuelle Fehler dabei, das sagt ja auch Thomas Hösele immer wieder nach den Spielen, aber da hat man sicher noch einiges zu tun. Jürgen, wie siehst du das?
Ja, mir scheint halt ein bisschen, dass die wesentlichsten Gegner im Liga-2-Kontext vielleicht insgesamt den gefestigteren Kader haben. Nicht unbedingt jetzt die bessere Qualität der Einzelspieler, aber den gefestigteren Kader. Und bei uns ist es halt doch, auch wie Thomas Hösele beim letzten Querpass sagt, ein Riesenumbruch gewesen wieder. Und ich glaube, dass die Findungsphase einfach noch dauern wird. Und vor allem die letzte Reihe, wie der Frank gesagt hat, ist halt ein bisschen das Thema, weil das ist das am neuesten zusammengewürfelte Teil dieser Mannschaft. Und ich glaube, dass da einfach noch nichts so wirklich zusammenläuft, wie man an den teilweise sehr merkwürdigen Gegentoren sieht, die wir kriegen.
Aber mir kommt auch vor, dass da lustigerweise gerade in der letzten Reihe die Protagonisten auch noch am meisten neben den Schuhen stehen. Also mir kommt auch vor, dass alles weiter vorne bereits besser in individueller Form ist, und das meine ich jetzt gar nicht körperlich, sondern spielerisch, weil Kollege Haider wurde ja bei Black FM Live auch vom Trainer dann neben den Mikros, aber doch als sehr positive Erscheinung besprochen. Das hätte ich jetzt halt am Feld noch nicht gesehen, was den jungen Mann ausmachen und so stark machen soll. Ich finde ihn schon eher an Unruheherd und eben in der letzten Reihe in unserer und nicht dort, wo es spannend wäre. Und jetzt kein persönlicher Angriff, aber der war natürlich schon auch als Verstärkung für die Defensive der Zweier gedacht. Momentan sehe ich diese Verstärkung durch ihn nicht. Und ich glaube, das ist natürlich ein Problem, wenn du da von jemandem was erwartest, was der dann nicht sofort erfüllen kann, dann schaust du halt gerade dort hinten, glaube ich, ganz schnell nicht so toll aus. Noch dazu, wenn du halt gegen Mannschaften spielst, die dann teilweise einfach erfahrenere Männer in der Offensive haben, die halt dann aus der einen groben Chance, die ihnen angeboten wird, halt ziemlich sicher das Tor machen.
Definitiv. Dafür eben in der Offensive, wir haben es ja schon besprochen, durchaus ja, erfreuliche Leistungen. Antonio Ilic schon 3 Saisontore, Leon Krügic hat jetzt getroffen, ist also wieder zurück und fit. Aber die Kamera haben wir auch schon besprochen, von denen haltet ja der Thomas Hösele auch einiges. Wenn wir jetzt vielleicht kurz vorausblicken, nach der Länderspielpause gibt es zuerst ein Duell mit Schwarz-Weiß Bregenz, die ja sehr gut performen, bis jetzt momentan Dritter sind. Dann geht es gegen Horn und schließlich gegen Amstetten, die momentan sogar hinter Sturm Letzter sind. Ich prognostiziere, dass aus diesen 3 Spielen zumindest ein Sieg herausschaut. Glaubt ihr das auch?
Schwierige Prognostiziererei. Ich glaube, dass diese Liga 2 bis auf ein, zwei Ausreißer nach oben so dicht beieinander ist, dass da fast in jedem Spiel fast alles passieren kann, kommt mir vor. Also ja, 3 Punkte aus diesen 3 Spielen halte ich auch für realistisch.
Wahrscheinlich wird es dann 3x.
Was im Endeffekt aufs Gleiche rausgekommen ist.
Naja, nein, das sehe ich nicht ganz so. Also ich glaube, gegen die momentan nach dem letzten riechenden Herrschaften aus Amstetten wäre es, glaube ich, psychologisch für die Jungs wahnsinnig wichtig zu gewinnen, weil dann bist du von denen einfach weg, also so wirklich ein bisschen weg. Und ich glaube, das wird schon mal helfen, weil das darf man schon nicht, ich sage nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, da sind schon viele junge Burschen jetzt dabei, die halt mit dem Druck vielleicht auch ein bisschen lernen umgehen müssen, und wenn da halt der Dreier gegen Amstetten runterfallen würde vom Baum, würde das natürlich schon, glaube ich, mal ein bisschen helfen.
Definitiv, und man muss ja auch sagen, wenn man da einmal anschreibt voll, dann ist mir ja gleich, glaube ich, 4 oder 5 Plätze weiter vorn.
Genau.
Also geht es ja doch relativ eng zur Sache.
Wie in der Championship.
Liebe Grüße an Mike Belitz.
Genau, die Queen's Park Rangers können sich mit einem Sieg immer aus der Abstiegszone herausschießen.
Genau.
Gut, wir kommen von der Championship in die Admiral-Bundesliga.
Was für ein Sprung.
Zu Einser der Herren.
Jetzt sagen wir am besten nur Buntig, aber Sturm.
Ich kriege nichts bezahlt von Admiral. Zu Einser der Herren, da stehen wir.
Von wem kriegst du nichts bezahlt?
Es wird,
weiß ich nicht.
Von einem Wettanbieter.
Ja, diesem einen, der so oft im Fernsehen ist. Wir stehen noch ein bisschen unter dem Eindruck der abgelaufenen Transferzeit und da hat sich ja doch einiges getan. Also so turbulent bei Sturm war es ja schon lang nicht mehr, vor allem aufgrund der nicht zustande gekommenen Wechsel von Alexander Prass und Gregory Wüthrich, die waren eigentlich schon weg. Und dann sind sie doch geblieben. Einmal haben die Verhandlungen mit Lorient nicht geklappt. Im anderen Fall war der FC Augsburg der Meinung, Wüthrichs Fitness wäre nicht ausreichend genug für eine Verpflichtung. Wie auch immer, jetzt spielen beide zumindest bis zum Winter weiterhin in Graz. Und wir fragen uns jetzt natürlich, was heißt das für Sturm? Was heißt das für diese beiden Spieler? Was kann man von denen erwarten? Ist das jetzt einfach nur Glück gewesen oder kann dieser erzwungene Verbleib auch irgendwie ein Problem werden, Jürgen?
Ich glaube, man muss die zwei Fälle unterschiedlich betrachten. Ich habe beim Prass auch im Anschluss ans Alltagsspiel jetzt unlängst den Eindruck, dass der sich schon damit abfindet, dass er da jetzt ist und dass er, glaube ich, einfach jetzt versucht, einen Mega-Herbst hinzulegen und im Winter einen Transfer zu machen, der reibungsloser funktioniert, möglicherweise auch zu einem besseren Club. Ich glaube, dass der sich psychologisch schon da ganz gut rausfischen kann. Dass Gregory Wüthrich nicht betroffen ist und nicht enttäuscht ist in seinem Alter und in seinem Zeitpunkt der Karriere, diesen Transfer in die große Liga nicht geschafft zu haben, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn es aus dem Verein Beteuerungen gibt, was er nicht für ein Profi ist und wie gut er das wegsteckt und wie topmotiviert er jetzt wieder für Sturm ist, da bleibt nicht nichts zurück. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er das hinkriegt und dass er sie einfängt. Aber dass da nichts bleibt in einer Spielerpersönlichkeit, Psyche, kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Mhm. Also, Frank, glaubst du das auch? Ich sehe ganz gleich. Bei Prass ist es ja so, dass der halt wirklich jung ist und schon einfach ein bisschen eine Maschine ist. Also der sicher zipfen sich an. Vielleicht auch, dass es an so Kleinigkeiten wie Zahlungszielen anscheinend gescheitert ist, was ja Wahnsinn ist in Wahrheit. Ich glaube, der kriegt es schon hin und sieht es dann, glaube ich, auch positivistisch und sagt, naja, vielleicht schaut ein besserer Verein raus. Also dem traue ich es fix zu. Und beim Gregi sehe ich es ganz gleich, weil der Gregi ist halt schon eine Ecke älter. Und er hat uns ja gesagt, deutsche Bundesliga wäre schon wirklich super. Und jetzt mag es ja sein, dass die Leistungen wieder gleich sind. Was halt übrig bleibt, ist, die in Augsburg waren der Meinung, seine Physis reicht nicht für deutsche Bundesliga. Jetzt ist halt die Frage, was denken sich jetzt andere deutsche Bundesligisten, die vielleicht über Weihnachten dann sagen, wir würden eigentlich einen echten Fels in der Brandung in der Defensive brauchen. Holen die dann diesen Wüthrich zu einem Medcheck, um auch festzustellen, es reicht nicht? Oder lernen die, wenn es für Augsburg nicht gereicht hat, reicht es für uns auch nicht? Also es kann schon sein, dass der Traum deutsche Bundesliga, dass jetzt einfach die Tür zu ist. Und da hat der Jürgen völlig recht. Das muss man mal wegjausen, glaube ich. Das ist nicht so ohne.
Ja, oh ja, also bin gespannt, wie er das verkraftet.
Also traue ihm zu, Profi zu sein, Profi genug, so hätten wir ihn kennengelernt, dass das schon geht, aber dass das mit dem Menschen nicht doch was tut, also dann Hut ab, gell? Weil da ist jetzt fix eine was ist das, Forever Blowing Bubbles, da ist jetzt gerade eine geplatzt. Ne?
So ist es. Sturm hat dann trotzdem noch einen Innenverteidiger geholt. Wir haben es vorher schon angesprochen, Dimitri Lavallée. Was haltet ihr von dem Spieler, jetzt unabhängig vom Transfer, was weiß man von dem überhaupt? Wie kann der, wie könnte der Sturm helfen?
Ich weiß von Andi Schicker, dass er auch Sechser spielen kann und deswegen eine gewisse Flexibilität in den Kader bringen soll. Worum es uns auch in dem im Shoutout besprochenen Posting ging, es gibt halt auch noch einen vierten Innenverteidiger neben Borkovic, Affengruber und Wüthrich, und das ist der Herr Geierhofer, der natürlich nicht so viele Einsatzminuten bis jetzt bekommen hat, obwohl er wieder fit ist. Und wir haben uns halt schon auch die Frage gestellt, was ist das für ein Signal in Richtung dieses Spielers, der jetzt aber möglicherweise, wenn sich irgendwas ergibt in den Ländern, wo das Transferfenster noch offen ist, verliehen werden könnte eventuell. Aber wenn er da bleibt, heißt es aus dem Club, ist es auch so, dass man sehr froh ist, mit fünf Innenverteidigern spielen zu können, weil eben auch zwei von diesen fünf, Borkovic und Lavallée, Sechser spielen können und so weiter. Dass man halt Flexibilität, Europa League, viele Spiele und so weiter, klar. Aber trotzdem ist es ein Signal an einen jungen, aufstrebenden Spieler, wenn man einen mittelälteren, gestandenen Innenverteidiger leiht, tut man das nicht, damit man den auf die Bank setzt. Und das heißt halt für den Geierhofer wieder weniger Minuten als mehr, falls er in Graz bleibt. Ich verstehe es deswegen nicht ganz, weil ich mir denke, so viele Eigenbauspieler mit Potenzial haben wir jetzt auch wieder nicht, dass man sagt, okay, das ist jetzt komplett wurscht, wenn der nicht zum Spielen kommt.
So richtig. Ergibt der Wechsel für dich Sinn, die Verpflichtung von Lavallée?
Hat zwei Seiten. Wenn ich die Seite der sportlichen Leitung mir anschaue, dann verstehe ich es. Weil du holst dir einen mit deutlich mehr Erfahrung und einer brauchbaren Vita, der die Motivation hat, die Chance zu ergreifen, bei einem Verein spielen zu können, wenn auch nur ausgeliehen, der international spielt. Scheint ja ein Riesenargument für den Herrn Lavallée gewesen zu sein. Voll in Ordnung, finde ich gut. Und du gibst dem Trainerteam halt mehr Varianten in die Hand, weil, wie der Jürgen schon richtig gesagt hat, Dimitri Lavallée hat bei Mechelen auch dann und wann mal auf der 6 gespielt. Auf einer Doppel-6 sicher vorstellbar. Wiewohl das Alex Borkovic auch kann, aber na, jetzt hast du halt noch einen, weil Serrano ist ja theoretisch auch weiter vorne noch denkbar. Also da hast du jetzt so viele verschiedene Möglichkeiten und etwas, was ich, wie die Ankündigung gekommen ist, eventuell holen wir noch einen Innenverteidiger, nämlich vielleicht den da. Hab ich halt noch eingeworfen, dass du natürlich mit Noam Innenverteidiger mehr auch ganz konkret drüber nachdenken könntest, die dann und wann stattgefundenen Experimente mit der Dreierkette hinten ernster zu nehmen und das vielleicht dadurch ein bisschen intensiver angehst, weil du halt theoretisch jedenfalls genug Jungs dafür hättest, weil sonst wäre es vielleicht ein bisschen knapp für eine Dreierkette, wenn du mit drei Innenverteidiger immer spielen musst. Jetzt wäre es fix auch eine Dreierkette machbar von der Ausstattung an Spielern, die du im Kader hättest. Und das gibt halt noch einmal theoretisch mehr Flexibilität. Ob das im Kopf von Christian Ilzer auch so gut klingt wie in meinem, weiß ich jetzt nicht, aber es ist zumindest eine Möglichkeit.
Ja, es ist halt so, dass man Stimmen hört oder auch Stimmen hört von Leuten, die bis vor kurzem im Club waren, dass der Herr Geierhofer mit der Mann ist mit dem größten Potenzial als Innenverteidiger im Club. Das kann ich jetzt nicht bis zum Ende beurteilen, ob das stimmt, aber da heißt es eben auch, wenn der Spiele kriegt, vor allem neben jemandem, der gestanden ist, wie Wüttrich zum Beispiel, sich auf ein Niveau heben könnte in kürzester Zeit, das dann möglicherweise vom Potenzial her höher ist als die anderen Konkurrenten, die er momentan im Team hat. Wenn das denn stimmt, verstehe ich den Transfer noch weniger, weil dann müsste man ja zumindest versuchen, vielleicht nicht in den Schnitt spielen, aber zumindest immer wieder diesen Mann mit Spielminuten auszustatten. Das ist wahrscheinlich auch die Idee dahinter, dass man ihn verleihen will jetzt, damit er dort spielt, aber wenn es aus dieser Leihe nichts wird, darf man ihn nicht versauern lassen, weil sonst hat man ein Transferpotenzial, was ja ein Geschäftsmodell in diesem Verein ist, wie wir wissen, weniger. Weil das ist ein Mann, der noch in einem Alter ist, wo man ihn auch eventuell gut verkaufen könnte. Mhm.
Ja, also mir ist wirklich auch ein Rätsel, was man jetzt wirklich in Niklas Geierhofer sieht oder nicht, weil, wie der Jürgen gesagt hat, man hört tatsächlich oft von verschiedener Seite, dass man schon sehr großes Potenzial in ihm sieht, aber ja, zu Spielzeiten, in Spielzeiten schlägt sich das noch nicht nieder, sagen wir mal so. Wie gesagt, es kann ja durchaus sein, dass er jetzt noch wechselt. Etwaige Gerüchte über einen Wechsel in die Schweiz sind uns aber nicht bestätigt worden. Schauen wir mal, wo es für ihn weitergeht. Hoffentlich kommt er zum Spielen. Wo auch immer. Also sei ihm auf jeden Fall zu wünschen. Ansonsten, abgesehen von dem ganzen Transfer-Wahnsinn, hat der Sturm auch noch Fußball gespielt, so nebenbei. Auch wenn der letzte Sieg in Altach nicht mit einer besonders überzeugenden Performance eingefahren worden ist. Christian Ilzer hat von einem sehr starken Gegner gesprochen. Andere haben eher gesehen, dass Sturm gerade im Kombinationsspiel das ein oder andere Problem offenbart hat und sich gerade gegen so defensive, kampfstarke Gegner wie es Altach in dem Fall was schwer tut. Frank, wie würdest du dieses Spiel, diesen knappen Sieg resümieren?
Vorsichtig, weil ich nicht das ganze Spiel gesehen habe. War familiär in Kärnten angebunden und habe neben der dort stattfindenden Festivität kurz ausgebuhterweise am iPad immer wieder das Spiel verfolgt. Ich habe halt vor allem eines gesehen. Ich habe eine Altacher Mannschaft gesehen, die uns ein Stück weit mit unseren eigenen Waffen geschlagen hat. Zumindest in der ersten Halbzeit. Und da muss ich sagen, war ich ein bisschen überrascht, weil wir haben ja auch vor dem Start der Saison wieder gehört, wie körperlich weit und wie super der Grad der Fitness der Mannschaft ist und wie top wir in den ganzen körperlichen Leistungsfähigkeitspunkten sind. Was ja so viel heißen sollte, letztes Jahr waren wir allen voraus, jetzt haben alle ein bisschen aufgeholt, aber wir sind noch viel besser geworden, also müssten wir zumindest wieder gleich weit weg sein. Gegen Alltag hätte ich das nicht gesehen. Und jetzt ist ein Spiel kein großes Drama, aber wenn man die letzten Spiele so ein bisschen Revue passieren lässt, muss man eines sagen, die Phasen, in denen wir durch unser sehr gut funktionierendes Pressing die Gegner in der österreichischen Bundesliga hinten so festschnüren, dass sie sich nicht rühren können oder ganz, ganz, ganz viele Bälle verlieren, die sind schon rarer geworden. Jetzt liegt es daran, dass alle Mannschaften ein bisschen besser wissen, wie man gegen uns spielen muss, behaupte ich mal. Nichtsdestotrotz habe ich schon das Gefühl, dass man mit unserem Einzertrick gerade weniger Bälle weit vorne gewinnen und durch das hinten rausspielen hin und wieder funktioniert. Also hinten raus geht es eh, aber dann im Mittelfeld verlieren wir schon verhältnismäßig viele Bälle. Und das hätte man gegen Alltag, finde ich, ganz gut gesehen. Und da denke ich mir dann, also wenn sich das jetzt noch ein bisschen häufen anfängt, dann ist da vielleicht doch irgendwo der Wurm drin und es war nicht ein rechtes Hängerspiel. Faktisch, was Alltag sehr gut gemacht hat, ist, die Räume, die wir, wenn unsere Achter sich fluid verhalten, immer wieder aufmachen, haben die dann super genutzt, wenn wir den Ball doch verloren haben und haben immer genau dort hingespielt zur Spieleröffnung. Das haben sie sehr geschickt gemacht und somit waren halt die ersten 2-3 Pässe einmal safe und unser Gegenpressing hat sich sehr schnell schwer getan, da irgendwie den Ball vorne drinnen zu halten. Das ist das, was ich gesehen hätte, aber wie gesagt, ich habe nicht das ganze Spiel mehr anschauen können.
Ich glaube, dass die Adaptierung der gegnerischen Spielweise ist sicher auch ein Thema, nachdem man eine Saison lang oder zwei mittlerweile gelernt hat. Aber es ist aus meiner Sicht eine individuelle Geschichte, weil erstens bei uns so Leute wie der Brass oder der Hirländer oder gewisse eine oder andere noch mehr im Mittelfeld nicht in der absoluten Topform agiert im Moment. Und es kommt dazu, dass wir durch den Weggang von Emega vorne eine ganz andere Power haben, wenn Vodacic spielt, der ein anderer Spielertyp ist. Der kann nicht so viel Druck ausüben auf eine Verteidigung, wie es der Emega zum Beispiel gemacht hat. Das macht in so einem Spiel dann einfach einen riesen Unterschied, kommt mir vor. Der hängt dann Mutterseelen allein verloren vorne herum. Das ist halt ein Unterschied. Der braucht ganz andere Spiele. Der tut sich bei sowas ziemlich schwer.
Ich habe mir gedacht, die Länderspielpause kommt für uns jetzt nicht zur ganz falschen Zeit.
Ja, denke ich auch. Wobei man trotzdem sagen muss, habe ich heute erst wieder gelesen, diese ersten 6 Spiele mit 5 Siegen und einem Remis ist der bislang erfolgreichste Bundesliga-Start von Sturm unter Christian Ilzer.
Ja, da merkt man wieder, was passiert, gell, mit der Erwartungshaltung und so weiter.
Reicht dann
plötzlich nicht mehr.
Ich kritisiere null den gesamtsportlichen Erfolg. Das mache ich gar nicht, weil da darf man sich nichts anderes, das ist super, gar nicht diskutieren. Ich merke nur an, was ich sehe über mehrere Spiele jetzt schon. Und vielleicht sieht man nach der Länderspielpause eine Adaptierung in manchem, vor allem im Pressingverhalten vorne. Eine Adaptierung darauf, dass wir heute halt mit Simon Vodacic jetzt vorne jemanden haben, der nicht mit 36 km/h fuhren drauf rennt, weil er halt dann das nicht hat und zweitens grundsätzlich ein anderer Spielertyp ist, als es Emanuel Emega war, dann muss ich das Gesamtverhalten adaptieren. Das haben wir jetzt ja grundsätzlich schon ein bisschen gegen den Ball. Vor allem, wenn ein Dreieraufbau gegen uns steht, spiegeln wir jetzt immer. Also das ist jetzt schon Standardverhalten. Nur, wie gesagt, die Phasen, in denen wir so pressing-dominant sind, ich finde, die sind wesentlich kürzer geworden. Vielleicht ist das eine Ökonomisierung unseres Fußballs. Das weiß ich nicht, das kann sein. Das müsste der Coach sagen. Aber ich sehe halt, dass es so ist. Und wenn man sich den XG-Wert anschaut in den letzten Spielen, überbordend ist er nicht. Also das muss man schon auch sagen.
Man muss zur Ehrenrettung auch noch anmerken, dass es halt schon sagenhaftes Pech ist, dass hier der Neuzugang aus Norwegen nach ein paar Sekunden quasi schwerstens verletzt, der möglicherweise eins dieser Probleme lösen hätte können.
Fix.
Und Zakaria verletzt war, der ein wesentlicher Bestandteil am Schluss der letzten Saison war von dieser ganzen Offensivkonstrukt Sturm Graz, der jetzt zurück ist, aber natürlich noch nicht bei Spiel 1 am Zenit war. Also der zurück nach einer Länderspielpause, wo er sich nochmal wieder reinfinden kann, plus Neuzugänge, die dann vielleicht irgendwann mal unverletzt sein werden im Laufe der Herbstsaison, ändern das ganze Ding vielleicht auch nochmal.
Und man muss sagen, das vielleicht auch eine schöne abschließende Wendung zum Thema Alltag. Jetzt gibt es einen neuen Last-Minute-Helden. Na, und der ist ja in letzter Zeit auch nicht gerade mit Ruhm überhäuft worden. Und ich finde, freut mich für den Mo, dass er da das Ding im Tor untergebracht hat. Weil eingezimmert hat er ja nicht wirklich.
Also, das war schon eher ein Doppelhase. Einigermaßen ist er, aber schön ist es, dass er einigermaßen ist.
Richtig. Und es hätte keine bessere Minute
sein können. Kann ihm nur gut tun.
Ja, genau.
Definitiv. Und psychologisch, um es jetzt ganz abzuschließen, sind halt solche Siege dann schon balsam auf die Seele.
Sicher.
Wenn du das ich spürst, geht es da schlecht und so geht es da sehr gut.
Und es sind 5 Euro ins Phrasenschwein. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst, wenn du Meister werden willst.
Passt, jetzt haben wir das Thema beendet.
Ja. Die wirkliche Nagelprobe auch in Richtung Meister geht ja dann eh schon direkt, folgt ja dann eh schon direkt nach der Länderspielpause. Da kommt es ja zum Heimspiel gegen Salzburg, bevor es dann in der Europa League losgeht, und damit wären wir dann eh schon beim nächsten Thema, weil die Europa League ist jetzt ausgelost worden. Wir kennen die Gegner von Sturm. Sporting, Atalanta und Rakov Częstochowa.
Bravo.
Sind zugelost worden.
Bravo.
Frank, du warst deinem Instagram-Post zufolge sehr begeistert.
Ja, also ich fange von hinten an. Rakov hätte ich mir jetzt nicht gewünscht. Aus dem letzten Topf, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich dann später noch ausführen, warum. Aber Sporting Lissabon und Atalanta Bergamo sind nicht nur sportlich grandios im Sinn von wahnsinnig interessant und riesen Herausforderungen, also gute Lose, sondern vor allem auch für ambitionierte Auswärtsfahrer sehr schöne Destinationen. Da muss ich natürlich die Terminansetzung jetzt wieder schelten, weil Weihnachten in Lissabon, ich weiß jetzt nicht, aber November Rain in Bergamo finde ich schon wieder super. Ne? Also als,
wann feierst denn du Weihnachten bitte?
Naja, der ganze Schmafu fängt schon vor Weihnachten an, finde ich.
Ja, du verpasst ein paar berufliche Weihnachtsfeiern bitte. Ja. Da machen wir halt Black FM Weihnachtsfeier in Lissabon.
Ja, okay. Let's see. Ne? Aber gut. Also so für Menschen mit Auswärtsromantik, glaube ich, zwei wunderschöne Destinationen und grundsätzlich halt tolle Gegner, die dir halt, das muss man auch sagen, die Ausrede auflegen, warum es nicht in der Europa League weitergeht, sondern mit Klick in der Conference League.
Jürgen, bist du ähnlich angetan?
Ja, sicher sind die zwei aus Top 1 und 2 sind natürlich höchst attraktive Destinationen zum Hinfahren, höchst attraktive Gegner zum Spielen, das ist natürlich schon mega cool. Rakow kenne ich nicht, ich habe meine polnischen Connections ein bisschen befragt, hinfahren braucht man dort nicht. Habe ich gehört, das ist so quasi Katowice-Light, da ist nicht besonders schön. Aber es ist der polnische Meister und das ist halt natürlich vom Los her kein Glück, dass man aus Top 4 diesen Club kriegt. Ist natürlich, da hätte es ein paar bessere Optionen geben sportlich, dass man seinen fixen Dreier einfährt. Da ist die Mannschaft nicht unbedingt das ideale Losglück gewesen.
Überhaupt nicht, das war eine der blödesten Losmöglichkeiten aus Top 4, finde ich.
Weil von außen betrachtet wird es viele Stimmen geben, die sagen, naja, wer ist das? Und dann schaut man sich den Marktwert an und denkt sich vielleicht, naja.
Die sind gerade mal 8 Millionen weniger wert. Sollte man
doch gewinnen. Mhm. Also ungefähr in der Sturmkragenweite. Warum hat es bei dir sonst so Unbehagen ausgelöst, das Los, Frank?
Naja, wenn du dir den Kader anschaust, was du ja augenscheinlich auch getan hast, musst du halt sagen, das ist halt extrem undankbarer Gegner. Die haben einen Bombentormann mit Kovacevic. Der hat nicht umsonst da einen ganz schönen Marktwert, der Mann. Haben wir ein bisschen Glück, weil sie zwei recht starke Innenverteidiger haben, die gerade beide verletzt sind. Mit ein bisschen Pech wären die halt fit. Also haben sie eigentlich in der Defensive jetzt gerade ein bisschen eine Baustelle. Aber wenn man dann halt ein bisschen durchschaut, sieht man halt so Leute wie Dian Suarescu, im rechten Mittelfeld. Der sagt jetzt wahrscheinlich nicht vielen was, aber der war Zeit seines Lebens und auch dort, wo er hertransferiert wurde, lasst mich schon nachschauen, was das war, genau, Basel, schon ein sehr, sehr, sehr versierter Vorlagengeber und das zeigt sich jetzt auch schon wieder in der polnischen Liga. Dann haben wir im Mittelfeld nochmal das Glück, dass Ivi Lopez verletzt ist. Der wird aber vielleicht auch wieder fit gegen uns und wer die ganze Zeit da ist, ist zum Beispiel Fran Tudor, den man kennt, wenn man dem kroatischen Fußball ein bisschen folgt. Also das ist nicht nichts, da sind schon sehr versierte Kicker drinnen. Und dann hast
Sonny Kittel.
Im offensiven Mittelfeld haben sie quasi den Abstauber gemacht und für Lau Sonny Kittel bekommen. Dann gibt es noch den Bartosz Nowak, ehemaliger polnischer Nationalteamspieler, der ein bisschen die Schaltzentrale ist. Dann haben sie noch John Yeboah geholt. Und vorne haben sie drinnen mit Lukas Zwolinski quasi ein viel günstigeres Rip-Off von Wolacik. Der trifft nämlich auch nicht so schlecht, der junge Mann. Sie spielen bevorzugt in einem 3-4-2-1, wie eh halb Europa jetzt mittlerweile am 3-4-2-1 spielt. Und wie wir halt aus Erfahrungen der letzten Zeit wissen, tun wir uns mit Mannschaften, die halt uns defensiv eine Fünferkette entgegenhalten und offensiv dann ein bisschen überladen und die Nachteile unserer Raute sehr gut nutzen. Das ist jetzt nicht so ganz super für uns. Und insofern, wie gesagt, es hätte aus Top 4 wesentlich angenehmere Lose gegeben als dem polnischen Meister, der auch am Weg in die Europa League, in der Champions League Quali gespielt hat und gar nicht schlecht ausgeschaut hat. Das muss man wirklich sagen.
Gegen Kopenhagen ja ziemlich knapp gescheitert.
Ja, genau. Und Aris Limassol zum Beispiel vom Ergebnis her nicht, aber von der Dominanz her überhaupt keine Chance lassen hat.
Gut, was ich mir noch gedacht habe beim Los Atalanta, also da kommt es quasi zu Heul und Bowl zwischen Sturm und Atalanta. Ist das, jetzt kennen Sie die Vereine schon durch den Heul und Transfer ganz gut. Ist das gut, schlecht oder wurscht, Jürgen?
Es ist für das Get-Together rund ums Spiel der Vereinsverantwortlichen sicher sehr nett, weil die können sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, dass ein Mann sie reich gemacht hat. Ich glaube, dass Atalanta insofern auch eine coole Geschichte ist, weil die haben super Kurven. Das ist super cool. Ich habe einmal Atalanta im San Siro gegen Inter gesehen. Da waren 40.000 Leute aus Mailand leiser als die Kurve, die da zu Gast war. Ich glaube, das wird ein ganz lustiges Spiel dort.
Sehr schön. Dann darf ich zu guter Letzt um eure Tipps bitten in dieser Gruppe. Wo landet der SK Sturm am Ende dieser Europa League Gruppe?
I go with the Stadionsprecher.
Platz 3.
Genau, wir gewinnen die Conference League.
Okay. Also man hat es eh schon gehört, ich werde meinem Ruf gerecht. Also ich sage, gegen die beiden Lose, Sporting und Atalanta, hast du auch, also auswärts und zu Hause, also das sind schon echte Bretter. Da fällt vielleicht ein Punkt wo runter, aber ich glaube, wenn man sich da mehr erwartet, ist man wirklich schief gewickelt. Und gegen Rakow sage ich halt so, wenn du das Heimspiel gewinnst und höher als du auswärts auch nicht draufkriegst, dann bist Dritter, behaupte ich. Außer Lissabon oder Bergamo lassen halt gegen Rakow nochmal aus. Wofür Sporting Lissabon bekannt wäre, irgendwen überhaupt nicht ernst zu nehmen. Insofern haben wir vielleicht ein bisschen Losglück, dass wir Lissabon als erstes haben. Die nehmen uns fix nicht für voll. Die Frage ist halt nur, ob nicht der Lissabon-Kader locker reicht, auch wenn sie uns nicht ernst nehmen. Das muss man halt schon ganz ehrlich sagen.
Aber das wollte ich auch gerade sagen, dass dieses Los ja ganz, ganz gut ist, weil wir spielen gegen die stärkste Mannschaft als erstes zu Hause. Wenn zufällig was passiert, sind wir super fein raus und haben was geschafft und dann hast du einen mega Boost. Wenn wir das verlieren, ist es auch wurscht nicht, weil dann ist nichts passiert. Ich glaube, das ist viel besser als gegen Rakow zu starten, wo du nur verlieren kannst im Endeffekt, weil da glauben alle, das gewinnen wir eh. Und dann verlierst du das auch schon am Anfang und dann ist überhaupt die Motivation im Keller. Also ich glaube, lostechnisch vom Ablauf her ist es nicht schlecht.
Ja, ich glaube auch nach dem bitteren Ende im letzten Jahr wird sich der dritte Platz wie auch immer ausgehen. Bin ja davon überzeugt.
Du meinst wegen Fußballgott?
Nein, generell. Es kommt alles zurück irgendwann.
Das ist dem schon noch peinlich wegen letztes Jahr, das sage ich dir.
Hoffentlich.
Der ist noch immer rot im Gesicht.
Gut, dann kommen wir zu guter Letzt zu einem besonderen Zuckerl in diesem Black FM Querpass. Jürgen, du hast nämlich in Hongkong angerufen und es hat tatsächlich wer abgehoben und sein Name war Jakob Jantscher. Und zwar inmitten im stärksten Taifun seit vielen Jahren, wie er dir erzählt hat.
Ja, das war wie mittlerweile bekannt. Bitte. Ich habe nicht angerufen und er hat zufällig abgekommen, sondern wir haben schon ausgemacht, dass wir telefonieren, aber dann war ein Taifun.
Gott sei Dank. Wie wir mittlerweile wissen, ist die Sturmlegende zu Kitschi nach Hongkong in die dortige Premier League gewechselt, um dort noch 2 Jahre als Profi zu kicken. Spiel konnte der JJ noch keines absolvieren. Jürgen hat ihn aber über die anstehenden Aufgaben in der asiatischen Champions League befragt, auch seinen Abschied in Graz noch einmal Revue passieren lassen und auch schon ein wenig in Richtung Zukunft bei Sturm abseits des Rasens geblickt. Ganz am Anfang hat Jakob Jantscher erzählt, wie er mit der ganzen Familie seinen Weg nach Hongkong erlebt hat.
Die Anreise war sehr lange, muss ich dazu sagen. Also das erste Mal, dass ich 12,5 Stunden im Flieger gesessen bin. Zuerst ein bisschen ein mulmiges Gefühl mit den Kindern, wie das wird, aber der Kleine hat 7 Stunden geschlafen, die Große hat 5 Stunden geschlafen, also das war, muss ich sagen, ganz angenehm, dass sie war ein bisschen um ihn abseln können, also von dem her war die Anreise ganz gut. Der erste Tag dann war da ein bisschen turbulent, also viel unterwegs gewesen für Medical Check, der Großteil eh im Medical Zentrum vom Trainingszentrum, aber da schon auch ein bisschen unterwegs gewesen mit MRT, mit Röntgen und ja, am Abend hat es dann alles gepasst mit Unterschrift und gestern schon die erste Trainingseinheit gehabt.
Und jetzt sitzt du das erste Mal fest im Hotel, weil draußen der Taifun geht.
Genau. Also heute ist Alarmstufe Rot da in Hongkong, weil ein sehr starker Taifun kommt und deswegen ja, bewegt sich in einer 7-Millionen-Stadt dann relativ wenig. Man sieht ganz wenig auf der Straße. Ja.
Zum Thema Hongkong, wenn wir gleich bei der Stadt sind, weil du es gesagt hast, was war im Endeffekt für dich der ausschlaggebende Grund, dorthin zu gehen? Ist es das Sportliche oder ist es auch das Abenteuer, mal nochmal ganz woanders zu leben?
Also alles zusammen, glaube ich. Also es hat halt genau halt eingespielt mit der Situation bei Sturm, dass mir Sturm da halt auch gesagt hat, ja okay, du wirst das Jahr nicht mehr viel zum Einsatz kommen, vermehrt auf der Bühne sitzen und dann hat sich halt die Möglichkeit ergeben mit Hongkong, wo ich sage, erstens Abenteuer, zweitens bin ich ja ehrlich, natürlich finanziell jetzt nicht so schlecht ist und drittens auch der Verein, ein sehr ambitionierter Verein ist in der Liga und auch in der Champions League spielt. Das heißt, es gibt dann schon einmal Sachen, wo ich sage, okay, auch rein sportlich gesehen, wenn es eine kleine Liga ist, aber man kann da Meister werden, Cupsieger werden und auch in der Champions League, in der asiatischen spielen, dann sind das schon einmal Sachen, wo man sagt, okay, da kann man als Fußballer nochmal ein bisschen was erleben. Ja.
Nur um das kurz dazu erklären, weil das ist ja nicht so allgemein bekannt bei uns, die Hongkong-Liga ist eine eigene Liga, das hat mit China nichts zu tun, oder?
Genau, das ist die eigene Hongkong Premier League. Der Verein, bei dem ich bin, ist jetzt die letzten 5, 6 Jahre, glaube ich, fast immer Meister geworden. Also ist, glaube ich, da ein Rekordmeister in der Liga. Und deswegen, glaube ich, ist das für mich auch nochmal eine coole Herausforderung. Spielen auch den FA Cup da drin in der Liga nur und eben auch die asiatische Champions League, wo sie sich qualifiziert haben.
Und ist der Verein in der Champions League so ambitioniert, dass man da auch tatsächlich Ziele hat oder ist das einfach so, wie wenn Sturm in der Champions League spielen wird, so quasi super, dass wir dabei sind?
Nein, also ich glaube, also ich habe jetzt auch meinen Trainer gekriegt, also sie gehen schon relativ stark davon aus, dass wir jetzt über die Gruppenphase drüber kommen. Also wir haben einen Gegner aus Thailand mit Bangkok United, der ist schon ein Punkt unter aus Südkorea und die Lion City Sailors aus Singapur. Also sie gehen schon mal davon aus, dass wir da eigentlich drüber kommen sollten. Also das wäre dann schon mal eine coole Sache, weil ich glaube, dann wird ja Ost und West zusammengelegt und da kann man ja dann auf richtig geile Gegner treffen, eben auch aus dem arabischen Raum mit einigen Superstars. Also wäre schon nochmal eine coole Sache und interessante Sache.
Ja. Also da spielen die Saudis auch mit.
Da spielen die Saudis dann auch mit, genau. Aber das hat sich halt jetzt ein bisschen, zuerst teilt sich das ein bisschen auf. Da bist du im Ost- und Westbereich. Im Ostbereich hast du natürlich jetzt Japan, China, Hongkong, Malaysia, Vietnam und die ganzen Geschichten. Und im Westen hast du dann Iran, Irak, Usbekistan, Emirate, Arabien, Katar. Und dann legt sich das zusammen und dann spielst du durch ganz Asien quer eigentlich, ja.
In deiner Mannschaft, wie ist der Kader aufgestellt? Wo kommen die Leute her? Sind das hauptsächlich Leute aus China oder ist das international?
Also fast nur international, muss ich sagen. Also es sind sehr viele sehr viele Ausländer da. Also wir haben einige Brasilianer, wir haben eigentlich eigentlich viel Engländer auch. Also die wirklich da die Staatsbürgerschaft haben aus Hongkong, aber in England geboren sind. Wir haben einen deutschsprachigen Spieler. Also von dem her, da sind wir ziemlich durchgemischt und auch muss ich jetzt sagen, die Qualität gestern vom ersten Training, da merkt man schon, die ausländischen Spieler hängen das dann schon sehr an. Das sind alles sehr gute Kicker. Und deswegen muss ich sagen, ist der erste Eindruck schon sehr positiv.
Kommen wir nochmal zurück zu deinem Ende in Graz oder zu deinem Abgang in Graz, weil das Ende ist ja wohl nur ein vorübergehendes. Wie war das für dich, als du das erfahren hast, dass man eigentlich in der ersten mit dir nicht mehr plant? Hast du das erwartet oder war das irgendwie absehbar oder war das völlig überraschend?
Nein, also ich glaube, es war jetzt nicht erwartend, aber ich muss ehrlich dazugeben, dass sie mir relativ früh das auch mitgeteilt haben, schon in der Vorbereitungszeit. Es ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig, das für einen Spieler richtig einzuordnen, weil ich schon der Meinung bin natürlich, dass ich die Qualität habe, auch noch zu spielen. Das habe ich ja immer wieder nach außen geäußert. Wenn ich nicht dieser Meinung wäre, dann würde ich das auch sehr offen kommunizieren, muss ich dazu sagen, weil ich da doch sehr selbstkritisch auch immer bin. Aber der Verein entscheidet halt immer so entschieden, dass sagen, okay, wir müssen die Jungen forcieren, wir müssen die Jungen in Stellung bringen, wir haben für die gezahlt und wir wollen dann auch wieder Geld einnehmen. Das ist dann halt immer, wie gesagt, im Fußball dann immer ein bisschen eine schwierige Geschichte, wenn der Spieler halt noch das Gefühl hat, okay, der kann der Mannschaft am Platz weiterhelfen, aber vielleicht der Verein da ein bisschen anders denkt. Deswegen war das jetzt natürlich nicht so einfach, die ganze Situation für mich. Hab ja versucht aufzudrehen, im Training natürlich weiter Gas zu geben, aber hab halt relativ schnell gemerkt, okay, puh, also das wird jetzt da nicht mehr, sondern eher weniger. Und deswegen hat sich dann relativ schnell dann auch die Sache da mit Hongkong ergeben, die wir dann auch ein bisschen intensiviert haben und deswegen habe ich den Schritt dann auch gewagt. Ja.
Aber bleibt jetzt für dich was zurück? Bist du jetzt mit dem Trainerteam irgendwie gut auseinandergegangen oder wie ist dein Resümee da jetzt, nachdem du weg bist?
Also ich muss ja mit keinem Trainerteam gut oder schlecht auseinanderkommen. Also für mich ist es immer das Wichtige, dass man Respekt hat und dass man respektvoll auseinandergeht und das war, glaube ich, von allen Seiten vorhanden. Wie gesagt, das ist halt einmal so im Fußball, das muss man dann auch akzeptieren, wenn der Verein den Weg geht. Auch wenn ich zum Beispiel, das ist ja immer das, was ich am Anjung, was nicht, dass du selber das Gefühl hast, okay, du könntest natürlich spielen, aber der Verein das vielleicht nicht will, dann ist es immer ein bisschen eine schwierige Sache, weil der Spieler ja, oder ich mir selber natürlich auch Ziele setze oder immer ans Maximum gehen will und so lange Fußball spielen möchte, wie ich will. Und nicht natürlich, dass du dann sagst, okay, jetzt das eine Jahr auf der Tribüne zu verbringen und dann aufzuhören, das ist einfach nicht das, wo ich sage, okay, das habe ich mir jetzt nach meiner langen Karriere so vorgestellt, dass das mein Karriereende ist. Und deswegen habe ich den Weg nach Hongkong nochmal gesucht.
Das verstehe ich. Würdest du das jetzt, weil das ein bisschen so durchklingt, beschreiben, dass das durchaus auch wirtschaftliche Interessen zugrunde hat, dass das so kommuniziert wurde an dich? Und dass es nicht nur um die sportliche Leistung geht?
Ich glaube schon, dass der Verein sich jetzt auch, das glaube ich schon, das hat ja der Verein öffentlich ja sehr, sehr oft jetzt in letzter Zeit erwähnt, natürlich, dass man dann auch das, was man jetzt den Weg, den man jetzt eingeschlagen hat, auch, glaube ich, mit Beginn vom Kelvin, mit Rasmus, jetzt mit Emega, dass man halt natürlich junge ausländische Talente dazu holt und die verkauft. Das ist natürlich jetzt auch der Weg, den sie, glaube ich, auch gehen werden in Zukunft und das ist auch der Weg, den sie jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, gegangen sind und dann glaube ich schon, dass der Verein das jetzt natürlich dann ein bisschen in den Vordergrund stellt und sagt, okay, man muss halt jetzt die Spieler, die man gekauft hat, natürlich auch die Plattform gehen oder die Position zu geben, sich zu beweisen und natürlich auch dann versucht eben dementsprechend weiterzuverkaufen, ja.
Können wir nochmal zu deiner Verabschiedung kommen, das war ja durchaus eine sehr emotionale Geschichte, wie fühlt sich das jetzt an, ein paar Tage später, dieser Auftritt im Stadion, vor der Kurve und so weiter, wie war das für dich?
Ja, war schon nochmal besonders natürlich, eben vom ganzen Stadion da nochmal eine Runde zu drehen mit der Mannschaft gemeinsam, ist für mich natürlich dann doch schon nochmal eine sehr emotionale Geschichte, weil das ja der Verein ist, der mich zum Profi gemacht hat. Dem Verein habe ich jetzt sehr viel zu verdanken, beziehungsweise auch meine ganze Karriere eigentlich zu verdanken, weil hätte ich damals nicht die Möglichkeit bekommen, mich zu zeigen unterm Franco, dann weiß man nie, wie die Karriere vielleicht laufen wäre. Deswegen war es für mich dann schon eine sehr, sehr emotionale Geschichte, auch vor den Fans nochmal. Ich kenne sehr viel aus der Kurve schon seit 17, 18 Jahren, muss ich jetzt dazu sagen, vor allem sehr viele Jungs und die Jules, mit denen ich Schule gegangen bin, und dann hast du natürlich auch ganz eine andere Bindung natürlich auch zu Kurven. Und das ist schon was, wo ich sage, okay, das ist dann schon einmal jetzt was Besonderes. Also, dass du auch ein bisschen ein Teil bist von denen und auch ein bisschen eine Freundschaft oder ein bisschen ein großes Freundschaftsverhältnis hast mit den Jungs. Deswegen ist es für mich dann schon einmal eine richtig geile Geschichte gewesen, wo du sagst, okay, da merkt man einfach, was für ein Connect dann auch zwischen Spieler und Fans entstehen kann.
Also man kann sagen, dass es wurde würdig und recht beendet, wie das alles war.
Ja, also das glaube ich schon. Also da es hat jetzt, glaube ich, wenige gegeben, die gesagt haben, das war jetzt keine geile Sache oder das war kein würdiger Abschluss.
Ich habe niemanden gehört, der das gesagt hat. Also ja, ich denke, es war ganz gut. Hast du die chaotische Transfer-Endephase ein bisschen mitverfolgt bei Sturm jetzt?
Ja, aber jetzt mitkrieg ein bisschen, ja.
Auch nicht ohne, was da jetzt passiert ist, oder?
Ja, also kennt man dann doch schon häufiger, also hat man schon häufiger gehört, aber jetzt nicht in dem nahen Bezug jetzt zu Sturm Graz oder auch zu Spieler, tut man jetzt auch mir persönlich natürlich leid, wo ich sage jetzt gegenüber den Spielern, weil ich mit den zwei Spielern jetzt auch schon sehr lange zusammenspiele, gerade mit dem Gregi jetzt schon einige Jahre zusammengespielt habe, auch mit dem Brassi, wo ich sage, okay, der hat in den letzten ein, zwei Jahren eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Das ist ja immer sehr spannend dann zu sehen, okay, wie entwickeln sich die Jungs, die da herkommen und dann, wo geht es dann tatsächlich hin oder wie geht es dann weiter? Und ich glaube, dass das natürlich dann für beide Spieler sehr, sehr schade war, dass die Transfers jetzt nicht geklappt haben. Andererseits, das ist meine ehrliche Meinung, wären die zwei Spieler sehr schwer zu ersetzen gewesen.
Ja, das ist, glaube ich, das ist definitiv der Fall. Die Frage ist halt, ob es motivationstechnisch irgendwas zurückbleibt, aber wenn sie Profis genug sind, haben sie sich in der Europa League ein und können im Winter einen nächsten Versuch machen.
Genau. Also da habe ich jetzt wenig Angst, weil beide charakterlich Top-Jungs sind, eine gute Einstellung haben. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass von Sturmseiten her das so ist, dass du sagst, okay, das ist jetzt schon einmal gut, wenn du die Spieler behältst, weil jeder neue Spieler braucht dann doch auch ein bisschen Zeit, bis er da reinkommt, und die Zeit hast du halt jetzt nicht mehr so ohne Vorbereitung.
Weil wir schon noch über Sturm reden will, wie seid ihr verblieben bezüglich einer immer wieder kolportierten Rückkehr in anderer Funktion als Spieler? Was ist da? Gibt es da schon irgendwas, was besprochen wurde, oder ist man einfach nur einmal lose im Wort, dass man nachher drüber redet?
Nein, also wir waren da schon sehr, sehr, sehr konkret unterwegs, muss ich dazu sagen. Es waren auch sehr, sehr gute Gespräche. Wir haben ein bisschen abgetastet, in was für ein Bereich es auch gehen soll. Da will ich jetzt halt sehr viel sagen, weil man nie weiß im Fußball, wie lange geht es eigentlich noch oder wie lange spielt der Jakob Janczy jetzt noch. Also deswegen steht das jetzt alles noch in die Sterne, aber es hat konkrete Gespräche gegeben, auch sehr interessante Gespräche, also was der Verein sich vorgestellt hat, jetzt gegenüber mir, und auch was ich mir dann ein bisschen vorgestellt habe, und das hat sich ziemlich gedeckt, muss ich sagen. Also ich glaube, dass der Aufgabenbereich sehr, sehr, sehr interessant wäre für mich, und ich glaube auch für den Verein, dass ich doch auch in meiner Karriere schon einiges an Erfahrung sammeln habe dürfen. Und deswegen bin ich felsenfest davon überzeugt, wenn ich meine fußballische Karriere beende, wann das auch immer sein sollte, werde ich zu Sturm Graz in anderer Funktion zurückkehren. Ja.
Das klingt ja sehr vielversprechend. Nur kurz zu deiner neuen Aufgabe. Was sind die nächsten Aufgaben? Wie geht's weiter? Wann geht's los?
Ja, also je nachdem, wie der Telefon sich jetzt entwickelt, dann sollte man eigentlich morgen oder übermorgen spielen. Das ist ja der Plan. Ich warte einfach noch auf die Bestätigung vom ÖFB, dass der Transfer freigegeben ist. Dann hoffe ich natürlich, dass ich zum Einsatz komme. Und dann geht's ehrlich, dann ist die Länderspielpause, nach der Länderspielpause geht's dann schon rund. Dann spielen wir eigentlich den stärksten Gegner von der Liga. Und dann geht's schon Champions League, also da reisen wir dann auch schon drei Tage vorher nach Südkorea, weil der Club vom internationalen Erdbund mit dem Bus entfernt ist. Also da reisen wir dann schon am Sonntag an, obwohl wir erst am Mittwoch spielen. Also deswegen, da geht's jetzt dann ziemlich schnell rund, und ja, freue mich aber auch schon, mich beweisen zu dürfen da im asiatischen Raum, ja.
Wunderbar, wir freuen uns, dass du für uns Zeit gehabt hast und dass du uns kurz einen Einblick geben hast, wie es dir jetzt dort geht. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch, bitte, und wünsche dir das Allerbeste für die neue Aufgabe die nächsten zwei Jahre.
Danke.
Und ich hoffe, wir hören uns inzwischen nochmal für ein Update.
Das hat er also erzählt, der JJ, dir, Jürgen. Was war dein Eindruck? Wie hat er sich dort eingelebt? Was hat er für einen Eindruck gemacht auf dich in dem Gespräch?
Also er war jedenfalls sehr angetan von den Bedingungen im Umfeld. Das hat er mehrmals erwähnt, dass ihm die Professionalität sehr beeindruckt, von der Medical Department angefangen bis zu den Trainingsmöglichkeiten und so weiter. Also das war aus seiner Sicht, glaube ich, alles erste Sahne. Ansonsten wohnt er halt da im Hotel und diese übliche Findungsphase ist, glaube ich, im Gange, dass man einmal ankommen muss mit Kind und Kegel. Aber er ist schon sehr gut informiert. Also er kennt sich genau aus, wie die asiatische Champions League funktioniert, kennt Anreisewege, kennt die Situation in der Hongkong Premier League. Also ich glaube, er ist gut vorbereitet, habe ich den Eindruck.
Sehr gut. Frank, wenn du jetzt die ganze Geschichte rund um Jakob Jancha, seinen Abschied so Revue passieren lässt, was, so wie es sich uns darstellt, die richtige Entscheidung, das Kapitel Jakob Jancha bei Sturm so zu beenden?
Ich glaube, wenn man den Verein gefragt hätte, wie möchtet ihr das Kapitel Jakob Jancha bei uns beenden, hätten sie ein anderes Drehbuch geschrieben. Da ist ihnen jetzt der Jakob, glaube ich, zuvor gekommen, weil er halt, glaube ich, sein fußballerisches Ende nicht auf einer Tribüne erleben will. Das hat er, glaube ich, irgendwo in einem Interview auch so ähnlich gesagt. Was ich komplett verstehe und dass er dem Ausland und diversen Abenteuern nicht komplett abgeneigt ist, wissen wir ja schon, Grund seiner Vita, und da hat er ein bisschen das Glück, dass er mit einer Familie ausgestattet ist, die das auch anscheinend klasse und spannend findet. Und wie wir bei seiner Verabschiedung im Stadion gehört haben, Schwiegereltern, die sich um die Apfelrange kümmern. Also es ist für alles gesorgt sozusagen. Und da muss man jetzt auch sagen, als Mensch mit Kindern, du hast so Momente, wo du sowas noch lockerer machen kannst. Und die Familie Jancha ist, glaube ich, jetzt gerade noch so rein schulisch und so, in einem Moment, wo sie solche Ausflüge noch easier zu Wege bringen kann mit Kindern und so. Ein bisschen später wird es dann, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Und insofern hat er, glaube ich, die letzte Ausfahrt für so ein Abenteuer jetzt genommen. Und ich kann ihm zu der Entscheidung nur gratulieren. Das ist sicher hyperspannend und vielleicht auch nicht die schlechteste Gegend, wo man hingeht. Ich meine, ja, Hongkong, Protektorat, China etc. Aber ich glaube es trotzdem nicht so schier dort. Und sicher spannend. Und er hat gesagt, er kann Champions League spielen und da hat er HTR Ambitionen. Also die Entscheidung von Jakob verstehe ich schon. Aus Vereinssicht ist es, glaube ich, so mittel super gelaufen, weil man schon so einen typischen Kabinenspieler jetzt nicht mehr hat, der, glaube ich, nicht ganz unwichtig war. Zumindest hätten wir rund um die Cup-Feier das Gefühl gehabt, dass er recht wichtig ist. Und ich sehe halt nicht, wer da in seine Fußstapfen treten könnte. Weil es gibt zwar Spieler, die jetzt auch schon arriviert und verdient sind, aber das sind halt nicht diese Typen. Und drum, also ich glaube, da bleibt schon eine Lücke.
Jürgen, kann diese Lücke irgendwer füllen?
Aus dem jetzigen Kader, glaube ich, in der Form nicht. Das ist sicher auch so, dass, da gibt es keinen, der mit dem Megafon chantet durch die Kabine. Da haben wir momentan keinen, der das füllen kann. Ich glaube halt auch, dass es finanziell für ihn nur mit der Last Exit ist, um richtig Kohle zu machen. Das hat er eh angedeutet im Gespräch, dass er halt offenbar auch nicht schlecht bezahlt werden wird, diese 2 Jahre. Familiär sehe ich schon, da musst du schon mutig sein, weil es ist schon ein Kind in der Schule. Eins ist auch nicht mehr so klein, aber klein genug, das geht noch. Aber es ist schon mutig, 2 Jahre dort zu bleiben, weil der Ältere ist, glaube ich, schon in einem Alter, wo in einem Schülerinnenleben sehr viel passiert, sagen wir so. Das muss schon einmal stemmen, aber ich glaube, dass es für ihn aus seiner Sicht eine gute Entscheidung war, vor allem da er offenbar recht abenteuerlustig zu sein scheint, weil er immer auf der Welt ganz gut unterwegs war, dürfte das für ihn schon die richtige Entscheidung gewesen sein. Für den Verein ist es natürlich schwer, weil du hast die schlechte Presse, du hast die schlechte Stimmung von den Fans, die dann immer wieder sagen werden, wenn er irgendwie fuhren, wo es nicht so geht, der, warum man den Jancha dann hergeben wollte, das sein müssen, der hätte schon getroffen, vor allem in der Liga. Also du hast dir damit keinen Gefallen, wie das gelaufen ist. Die kennen da nicht wirklich gut rausgekommen, außer es läuft alles ganz perfekt und es gibt keine Kritikpunkte.
Aber ihr habt ja natürlich auch noch darüber gesprochen, dass er ja wieder zurückkehren wird zu Sturm. In welcher Funktion oder was könntest du dir am besten vorstellen, Jürgen, für ihn? Was glaubst du, was wird da passieren?
Da hat er nichts ausgelassen. Trainer mag er nicht werden, das hat er schon gesagt. Er hat aber auch, so wie das geklungen hat, ist er felsenfest davon überzeugt, dass er bei Sturm was werden wird, wenn er wieder zurückkommt und aufhört zu kicken. Ich schätze mal, dass das irgendwas in Richtung, keine Ahnung, der Chef vom Early vielleicht oder so.
Ich würde gerade sagen, Teammanagement ist da, glaube ich.
Die Teammanager CEO. Nicht Teammanager Early, der die Dressen wascht. Haha, Wäsche waschen. Sondern der Chef vom Teammanager.
Ja, oder es wird ein Teammanagement-Tandem.
Ja, oder er wird Teammanager für eh alle Teams bei Sturm.
Der technische Direktor, der Teammanager.
Genau, technischer Direktor, der Teammanager.
Sehr schön.
Oder er wird Präsident. Wird gut zusammenpassen mit der Ära Jauch. Der Jauch kauft das Stadion Liebenau, kann endlich zurücktreten. Und der Janscher kommt zurück aus Hongkong und wird Präsident.
Hast du das Gefühl, dass der Präsident Jauch endlich zurücktreten will?
Nein, ich glaube, er würde gerne das Stadion Liebenau kaufen und dann hat er vielleicht das Gefühl, er hat es jetzt geschafft.
Na gut, wenn er Sturm ein Stadion organisiert und dann nicht das Gefühl hat, er hat alles erreicht, was er erreichen kann, dann müssen wir noch mehr Sendung mit ihm machen. Ne?
Ja, ich glaube, das wird man sowieso, weil er ist höchst emotionalisiert im Moment wegen dieser ganzen Stadion-Thematik. Ich glaube, es ist ein guter Moment, dass wir ihn wieder mal fragen.
Oder meinst du, es wäre eine lustige Sendung?
Ob sie lustig ist, weiß ich nicht, aber sie ist zumindest sicher aufgeladen.
Aufgeregt, okay. Ja,
aufgeregt auch, ja.
Das ist ja schon ein ganz guter Teaser für die kommende Zeit.
Vielleicht sind wir schon in Gesprächen.
Wer weiß.
Vielleicht.
Ein interessanter Gast.
Aber es gibt ja auch noch andere Pläne.
Es gibt interessante Gäste.
Mannigfaltige Pläne gibt es.
Es gibt sehr mannigfaltige.
Mannigfaltig männliches Schwein vom Wild Pläne.
Was? Okay. Jetzt ist hoch für mich, da bin ich jetzt ausgestiegen.
Jetzt wird es tricky. Das, ist
ein das war das Rätsel zum Abschluss dieser Sendung. Denken Sie darüber nach. Wenn es von eurer Seite nichts mehr gibt,
dann sage ich... Eins muss ich noch bringen, das ist mir vorher bitte. Bei den Shoutouts aufgefallen. Yes. Sorry, dass man jetzt am Schluss ist mir noch einmal eingefallen.
Wir beenden die Sendung mit einem Shoutout von Frank Polisch.
Mit einem Late-Shoutout. Albion Ayeti hat einen neuen Verein gefunden.
Gaziantep.
Ja, also Albion Ayeti hat einen neuen Verein gefunden. Ich wollte es mit der Botschaft beenden. Freut mich wahnsinnig für ihn, als bekennender Albion Ayeti-Fan. Freut es mich, dass er einen Verein gefunden hat. Musste über die Ablösesumme lachen, habt ihr die gesehen?
Nein.
550.000 Euro. Also nichts. Ja. Aber okay. Wie auch immer.
Und letzter in der türkischen Liga im Moment.
Das macht ja nichts, der Albi regelt das.
Hoffentlich kann er auch dort so gute Schmäh reißen wie bei Sturm.
Die Frage, ob ihn wer versteht, aber ja.
Ja. Gut, dann vielen Dank. Danke, lieber Frank, danke, lieber Jürgen. Und im Namen von Black FM ein großes Danke an das Team von Das Pod für den technischen Support auch bei dieser Sendung. Und wie immer ein ganz großes Danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite und auf Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Der Herbst ist da und damit steht jede Menge Fußball ins Haus. Also noch einmal gut durchatmen jetzt in der Länderspielpause und dann wieder ab ins Stadion. Egal ob gegen das Frauenteam von Austria Wien, gegen Fuschl am See, Schwarz-Weiß Bregenz oder den Sporting Club de Portugal. Es gilt wie immer alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit und je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei... Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.